Ihr Katz, den kritischen Filmpodcast mit Clara Atlanta-Köhn.
Hi.
Janik Neulting.
Hallo.
Und auch in diesem Jahr werfen wir einen Blick auf die Oscars, aber diesmal verleihen wir auch selber einen Preis. Den goldenen Schnitt, aka Kati, wer hätte das gedacht? Jetzt geht's los. Ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, wir führen unsere kleine Tradition fort, einen Ausblick auf die Oscars zu geben. Das ist immer die Folge mit der wirklich geringsten Halbwertszeit. Also nächsten Montag ist dann schon, ja klar, wer gewonnen hat. Aber ich glaube, wir werden auch nicht so viel orakeln, sondern eher unsere Meinung zu diesem Film preisgeben. Das kann man dann vielleicht auch später noch hören. Wie geht's euch? Janik, wirst du die Oscars, wie ist das bei dir? Guckst du das oder guckst du das nicht? Schaust du es dir danach irgendwie an, die Highlights? Wie ist das? Oder quälst du dich?
Du scheinst mir ein Qualtyp zu sein. Ja, ich bin so masochistisch veranlagt. Nein, also live werde ich es definitiv nicht sehen. Das habe ich früher mal gemacht und auch ganz früher noch, als ich zur Schule gegangen bin, da ist man dann schon Stunden vorher aufgestanden, um noch so die letzten paar Stunden von den Oscars noch morgens zu sehen. Dann habe ich es eine Zeit lang live gesehen in der Nacht, aber das mache ich jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr. Ich habe dieses Jahr tatsächlich so für einen kurzen Moment überlegt und auch mal so rumgefragt, so im Freundeskreis, wie das Stimmungsbild ist, aber bin dann auch eher zu der Erkenntnis gekommen, nein, ich werde mir das nicht live ansehen, ich werde es bestimmt aufnehmen. Ich habe so einen IPTV-Anbieter abonniert und schaue das dann vielleicht so am Montagnachmittag nebenbei, so als Second Screen im Hintergrund, weil mich dann doch zum Beispiel interessiert, wie Jimmy Kimmel das moderieren wird dieses Mal. Mhm. Aber allein die Tatsache, da jetzt zu verfolgen, was gewinnt da und wird jetzt Everything Everywhere bester Film, das interessiert mich nun gar nicht.
Ja, ich habe auch das Gefühl, man immer lustloser begleitet man das. Es ist auch witzig, durch diese Pandemiejahre oder beziehungsweise diese Lockdown-Zeit habe ich auch das Gefühl, das Happening, das zusammenzuschauen, ist auch so eingeschlafen. Also ich würde auch nicht mal mehr jetzt wen anrufen und fragen, komm, wir gucken die Oscars irgendwie so. Aber das hätte ich vor ein paar Jahren, glaube ich, noch gemacht. Ich bin ja immer noch in Thailand. Das heißt, bei mir ist es jetzt so, dass es so ein Morgenwatch werden könnte. Und das kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Ja. So vielleicht so um 7 oder so mit einem Kaffee mir das anzugucken und so. Also vielleicht werde ich da auch im Discord bei uns rumhängen, wo ja auch unser kleiner Award hier nominiert wurde. Mal schauen, Clara, wie ist bei dir?
Ja, ich habe schon große Lust, die live zu schauen und bin mir sicher, dass sich auf dem Katz-Discord der ein oder andere finden wird, der mitschaut live. Zum Frühstück klingt es natürlich gut. Es wird hier dann eher mitten in der Nacht sein. Ich kann verstehen, dass man kein Interesse an der Veranstaltung als solches hat und finde die diesjährigen Kattis auch wesentlich interessanter. Muss aber sagen, die Filmauswahl für Best Picture dieses Jahr sagt mir schon zu. Ich denke, dass da einige sehenswerte und bedeutungsvolle Filme dabei sind. Und ja, das finde ich, kann man durchaus würdigen, indem man dann das doch mitverfolgt, entweder live oder eben in der Nachberichterstattung.
Ich habe letztes Mal nicht live geguckt. Das erste Mal seit Jahren und dann natürlich The Slap nicht gesehen und es hat sich nichts in mir gerührt. Also okay, es war nicht, dass ich danach dachte, das war schade, ich hab's verpasst. Ich war so, nee, das war eigentlich ganz schön. Also mal schauen, wie wir das in diesem Jahr begleiten werden. Warum verleihen wir selber einen Preis, so einen ausgedachten Preis? Es liegt daran, dass ich dachte, das wäre ja eigentlich mal ganz cool, auch neben unserer Film-des-Jahres-Folge oder so, so einen eigenen Preis zu haben, ne, von der Community irgendwie, wo wir im Discord das irgendwie abstimmen können, so, und einfach mal auch zu schauen, was für Gedanken muss man sich da eigentlich machen? Dieses Jahr habe ich mir eigentlich gar keine Gedanken gemacht. Ich habe einfach willkürlich 10 Kategorien der Oscars ausgewählt, gedacht, in denen verleihen wir auch einen Preis. Dann so ein Google-Sheet gemacht, dann konnte man einfach eintragen, welchen Film, welche Personen möchte man da gewinnen sehen. Ich glaube, 69, 70 Leute oder sowas haben das gemacht. Das ist auch keine riesige Menge, aber auch nicht niemand. Und eventuell, ohne dass ich da mega viel Arbeit reinstecken möchte, könnte man so über die Jahre vielleicht mal schauen, Katze ist hier auf mehrere Jahre immer noch angelegt, welche Kategorie man vielleicht mal rausschmeißt, welche man reinnimmt, was man eh blöd findet bei den Oscars und vielleicht anders machen würde oder sowas. Ich glaube, das könnte ganz witzig sein. Und auch mal so zu gucken, okay, was wählen wir denn so? Wie viele Männer, wie viele Frauen sind denn da nominiert, wenn man das so wählt? Also das ist, glaube ich, irgendwie ganz interessant. Diesmal einfach in dieses Sheet eingegeben und ich werde einfach, wenn wir so durch die Kategorien gehen, mal so ein bisschen sagen, wer bei uns gewonnen hat. Hoffentlich dauert es nicht zu lange, sonst kommt ja, habe ich auch eine Musik vorbereitet, die mich dann rausspielt. Du hast das Feld gerade schon angesprochen, Clara. Es ist irgendwie so ein bisschen blockbusteriger dieses Jahr, oder? Also wir haben so eine ganz gute Mischung von Filmen. Wir haben, ich würde sagen, vielleicht so was die Qualität angeht, nicht so die größten Banger des Jahres so da mit drin, aber wir haben irgendwie was, was es lange, also es lange versprochen wurde bei den Oscars, aber eigentlich nie eingelöst wurde, hatte ich das Gefühl, bis zu diesem Jahr, nämlich dass man das Kandidatenfeld beim besten Film erweitert, sodass man auch Blockbuster mit reinnehmen kann oder auch Publikumslieblinge oder sowas. Ne? Das wurde ja damals, ich weiß nicht mehr genau, ob das Inception war oder worum das da ging, aber es, oder Avatar sogar der letzte, also der erste. Auf jeden Fall ging es irgendwie darum, dass man auch diesen Film Platz geben möchte, zumindest bei Bester Film. Und das ist deswegen bei Bester Film möglich ist, dass 10 nominiert sind. Das ist in diesem Jahr auch so. Ganz oft sind es noch nur 9. Aber diesmal hat man halt mit Top Gun Maverick, Avatar, The Way of Water, Elvis vielleicht auch noch so ein bisschen Everything Everywhere All at Once schon auch so ein bisschen größere Gassenhauer, finde ich, so mit drin, wobei ich jetzt nicht genau weiß, wie erfolgreich Elvis war. Wie findest du, Yannick, wie findest du das Nominiertenfeld hier dieses Jahr?
Naja, das ist eine ganz spannende Frage. Also ist es wirklich blockbusteriger? Klar, man kann jetzt sagen, also Avatar und Top Gun, dass dann so die zwei großen Kassenschlager 2022 dabei sind, ist vielleicht überraschend, vielleicht aber auch ja wenig überraschend. Ich finde es jetzt an sich auf den ersten Blick gar nicht so anders als die Jahre davor. Also man hat so diese ganz großen Mainstream-Blockbuster, man hat so ein bisschen was im Mittelfeld, was so an der Grenze von populärem Blockbuster-Kino und dann vielleicht eher Arthouse-Kino stattfindet, da würde ich auch sowas wie Im Westen nichts Neues reinzählen, und dann hat man noch so ein, zwei Nominierungen, die dann vielleicht so ein bisschen das politische Pflichtbewusstsein anregen sollen. Also ich schiele da auf sowas wie Women Talking, aber ich finde das jetzt nicht so einen großen Unterschied zu den Vorjahren, muss ich gestehen.
Ja, also ob sich jetzt die Auswahl als solche unbedingt damit verbessert hat, dass man Avatar mit dabei hat, darüber können wir gleich streiten, würde ich sagen.
Ja, da, ich finde schon. Also einerseits kann man irgendwie sagen, vielleicht noch weniger von den krassen Arthouse-Filmen so. Was soll das überhaupt bei so einer, also wir sind ja hier nicht beim Echo oder sowas, warum muss hier das finanziell erfolgreichste überhaupt dann Platz bekommen? Aber ich finde es eigentlich ein ganz interessantes Feld auf jeden Fall. Ich kann ja mal vorlesen, was für den besten Film. Wir machen das antiklimatisch, das Wort gibt es, glaube ich, auf Deutsch nicht, aber also wir fangen mit dem besten Film an und dann gehen wir wirklich, also nicht sehr sorgfältig durch noch andere Kategorien durch, die uns interessieren, aber wir müssen, glaube ich, mit dem besten Film anfangen, damit wir so ein bisschen Sachen schon angesprochen haben, wenn dann später Schauspieler oder so nominiert sind aus diesen Filmen. Für den besten Film nominiert sind Top Gun Maverick, die Aussprache, gerade schon angesprochen, Women Talking heißt der auf Englisch, Everything Everywhere All at Once. Sehr viele Nominierungen in diesem Jahr. The Banshees of Inisherin, Triangle of Sadness, The Fablemans von Steven Spielberg, Im Westen nichts Neues, Avatar, The Way of Water, Elvis und Tar. Interessant finde ich Triangle of Sadness und Im Westen nichts Neues hier in dieser Kategorie. Es verirrt sich ja manchmal so ein, in Anführungsstrichen, internationaler Film, also nicht hauptsächlich englischsprachiger Film, in diese Bester Film nominierten. Ne? Also Liebe von Michael Haneke zum Beispiel war da mal drin. Ich weiß nicht, war Drive My Car da im letzten Jahr drin. Also ab und zu darf mal einer rein, hat man das Gefühl, aber oft nicht. Und diesmal halt, ja, der große deutsche Hit, Im Westen nichts Neues, Netflix-Film. Vielleicht fangen wir da mal an. Ich habe ihn jetzt auch aufgeholt für diese Folge. Ich glaube, Atlanta, du wolltest den nicht gucken, um dir
Das
das Buch
wäre
nicht zu
top, dass
versauen.
wir. Ist ja top, dass wir damit gleich anfangen. Der einzige Film von den 10, den ich nicht geschaut habe. Und ist tatsächlich eine bewusste Entscheidung, weil das Buch ungefähr das einzige Buch ist, bei dem ich jemals wirklich durchgehend geweint habe. Und ich A, nicht möchte, dass die Bilder aus dem Buch überschrieben werden. Und B, habe ich persönlich auch immer etwas, ja, Sorge bei Kriegsfilmen, dass es doch irgendwie zu verherrlichend wirkt. Und nach allem, was ich jetzt über den Film gehört habe, werden schon signifikant wichtige Details aus dem Buch einfach weggelassen, die die Tragweite oder die den Horror mehr noch herausgestellt hätten. Deswegen habe ich mich entschieden, dass ich den Film auslasse. Aber ich bin gespannt, wie ihr ihn aufgenommen habt.
Ja, dann fang du vielleicht doch mal an. Wie fandst du das?
Ja, ich kann das verstehen. Also das, ich würde auch sagen, der Roman bedeutet mir schon auch recht viel. So, also auch wenn ich zurückschaue, ich glaube, ich habe damals sogar im Germanistikstudium meine allererste Hausarbeit zu Im Westen nichts Neues geschrieben, und habe das auch oft gelesen. Inzwischen kann ich sagen, ich kann das ganz gut trennen voneinander. Das ist jetzt der Film und das ist der Roman. Insofern, das ist gar nicht mein großes Problem. Aber an sich muss ich sagen, habe ich mich furchtbar gequält durch diesen Film. Ich muss sowieso mal an der Stelle einschieben. Ich sage ja gerne Cuts zu, aber ich habe mich, glaube ich, noch nie so gequält vor einer Folge. Also, ich hab halt jetzt die letzten Tage genutzt, um da nochmal in ein, zwei Filme reinzusehen, weil es natürlich eine unfassbare Fülle an Filmen ist, erstmal mit der wir
Ich
hantieren
habe dich
müssen.
gefragt, weil ich dachte, du hast es eh gesehen. Also es sind schon mehr
Nein,
Filme, wenn du
genau,
nochmal rein
also
musstest.
so ist es ja auch. Ich hatte die ja auch fast alle schon mal gesehen, aber teilweise vor Monaten, also auch im Westen nichts Neues, keine Ahnung, wann lief die im Kino, im Oktober oder November oder so ähnlich. Das habe ich inzwischen schon wieder verdrängt oder auch Top Gun. Und dann habe ich mir das jetzt so als Druckbetankung nochmal gegeben und gestern im Westen nichts Neues und Top Gun hintereinander. Und danach war ich erstmal völlig vom Glauben abgefallen. Also es war furchtbar, aber gut, jetzt bin ich hier. Zurück zu Im Westen nichts Neues. Ich verstehe nicht, was dieser Film machen will. Er will natürlich die große Antikriegsbotschaft formulieren und uns zeigen, wie schrecklich der Krieg ist. Und er macht es in einer Art und Weise, dass er sich denkt, er will uns regelrecht in eine Simulation reinzerren, mit dem Kopf in die Schlotze reindrücken und in den Schlamm. Und dann gibt's da lange Plansequenzen die ganze Zeit, die da so eine Intensität steigern sollen, die so ein Mittendrin-Gefühl erzeugen sollen. Und dann springt es aber wieder in andere Passagen, um wo ich mich frage, das ist alles so unausgegoren und unfokussiert. Das ist ein Film, der kann sich nicht entscheiden, will er die ganze Anonymität des Krieges und des Kriegsgrauens zeigen oder will er dann doch auf so eine charakterliche Ebene gehen? Da kommt er dann wieder zu solchen Sequenzen zurück, wo wir dann doch so Biografien erfahren, wo wir so eine gewisse Kameradschaft unter diesen Männern da abfeiern, wo wir uns denken, na ja, das sind nun auch alles diese armen jungen Männer, die dann in den Krieg geschickt wurden, und zum Schluss wird dann doch noch so ein ganz eigenartiger Tod gestorben, wo dann der Protagonist ins Licht geht und so weiter. Ich denke, das können wir jetzt vorwegnehmen. Die Geschichte ist ja nun kanonisch und so weit bekannt, was da passiert. Deshalb, ich verstehe das einfach nicht. Es ist furchtbar ästhetisiert, wo ich mir denke, ich
Unglaublich,
kann es
ja.
eigentlich ganz gut aushalten, diese Spannung aus. Wir wollen einerseits sehen, wie schlimm der Krieg ist und empfinden aber trotzdem eine gewisse Faszination für diese Bilder, die da entstehen. Das ist gar nicht so das große Problem, aber ich verstehe einfach nicht, wie dieser Film auf diese lange Tradition auch an Antikriegsfilmen überhaupt antworten will. Und dann denke ich mir im nächsten Moment, gut, das ist jetzt der große deutsche Erfolg. Wir haben es endlich mal wieder in die Oscar-Königskategorie reingeschafft mit einem Film, der eigentlich nichts anderes macht, außer sich an eine Ästhetik von Hollywood-Filmen ranzuhängen. Also das ist dann 1917, das ist auch The Revenant. Also da musste ich ständig daran denken. Diese bläulichen, natürlichen Bilder, wo es in die Elemente reingeht und dann leuchten irgendwelche Fackeln am Horizont und irgendwelche komischen Lichter am Himmel. Deshalb, es ist für mich ein sehr zähes Unterfangen, was mich nach einer halben Stunde sehr gelangweilt hat. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was ich darüber sagen kann.
Ich würde mit der Ästhetik viel lieber einen viel dümmeren Film sehen oder einen Film mit einer viel dümmeren Grundlage eigentlich so. Was ich finde, das beißt sich tatsächlich auch die ganze Zeit. Also man sieht da wirklich manche Bilder und man hat ihn ja leider immer noch, den Schalk im Nacken, auch wenn es so viele große deutsche Filme in der Filmgeschichte gibt und schon in den 30er Jahren, dass man immer noch das guckt und denkt, na gut, aber für einen deutschen Film sieht es gar nicht so schlecht aus. So sitzt man ja da trotzdem noch davor und sieht ja wirklich Bilder und sagt sich, wow, das ist ein beeindruckendes Bild. Aber gleichzeitig denkt man sich, wenn da jetzt Tom Hiddleston in einem Armani-Mantel durchlaufen würde, dann könnte das einfach so eine zweiseitige Werbung einfach in so einem Klatschmagazin sein. Das ist ganz seltsam. Also, oder es könnte auch von Midjourney errechnet sein, so ein bisschen. Es ist so seltsam zentralistisch auch so. Und dann rollen Panzer an, aber es sind genau drei. Einer so im Zentrum, einer rechts, einer links. Es ist alles auch so eine seltsame. Wir haben diese typischen, die wir auch mittlerweile in jeder Werbung auf im Wallpaper sehen, diese Drohnenshots oben aus der Luft, ne, dass das alles so schön geordnet ist, alles so symmetrisch und sowas. Und gleichzeitig soll uns das sagen, so die Jungs wurden da einfach verheizt und weggemäht und sowas. Und irgendwie, das kommt, finde ich, auch überhaupt nicht richtig zusammen. Und es ist tatsächlich so die Call of Duty-Sierung, Battlefield Warnisierung von Erich Maria Remarque, was wir da irgendwie sehen. Und wenn man das Buch jetzt gar nicht kennt und sowas, finde ich, in den USA sitzt und so, im Westen nichts Neues, scheint ja wenn nicht das, eins der erfolgreichsten quasi deutschen Bücher im Ausland überhaupt zu sein, man davon nur gehört hat oder sowas und das dann sieht, dann ja, sieht man einen Film, der visuell auf jeden Fall auf dem Level von einem Hollywood-Film ist, da mitspielen kann und dann vielleicht eine Antikriegsgeschichte sieht, die man vielleicht so aus dem Ersten Weltkrieg noch nicht kennt oder sowas, keine Ahnung, kann alles sein, aber ich finde auch, das kommt einfach hier nicht zusammen und ja, Clara, du hast da nichts Sonderliches verpasst.
Na, was du angesprochen hast, was du gerade angesprochen hast, Christian, dieser Gedanke des Verheiztwerdens, das ist ja nun auch der Grundgedanke des Romans. Das funktioniert ja auch in den ersten 20 Minuten ganz gut. Also da wird gar nicht so groß auf Dialoge gesetzt, sondern das steigt erstmal mit diesen Bildern ein, wo so ein gewisser Zyklus vorgeführt wird. Also dieses Reinigen der Wäsche, wie es dann alles wieder zurückgeschickt wird.
Das fand ich auch nicht schlecht, ja.
Das ist wahnsinnig spannend, aber das ist dann eben nach 20 Minuten auch auserzählt. Also das haben man ja auch, das weiß man nun auch einfach. Und dann geht es aber weiter und was ich meinte, das versucht immer wieder so einen Fokus zu finden, aber er findet ihn einfach nicht. Und ich denke mir auch, es gibt doch auch spannendere Antikriegsfilme. Ich dachte mir dann auch, der ästhetisch sehr ähnlich gestrickt war, auch über den haben wir vor 2 Jahren mal bei dieser Online-Berlinale gesprochen, Natural Light. Der hat sicherlich auch seine Probleme gehabt, aber das ist so ein Antikriegsfilm, der hat auch diesen starken Naturalismus, diesen Horror, der da heraufbeschworen wird, aber da sehe ich irgendwelche interessanten moralischen Fragen, auch auf Figurenebene, wo ich mir denke, ja gut, damit können wir uns jetzt mal auseinandersetzen. Und das fehlt mir bei Im Westen nichts Neues. Ich habe keine Lust mehr, jetzt noch einen Film anzusehen, der dann nur darin besteht, so 2 Stunden lang irgendwie das Elend und das Festgefahrene zu zeigen, was alles seine Daseinsberechtigung hat und was sicherlich nichts an Relevanz eingebüßt hat, heutzutage schon gar nicht gezeigt zu werden. Aber das ist mir filmisch zu wenig. Es muss doch irgendwie möglich sein, da eine andere Form für zu finden, außer nur dieses Simulations- und Videospielartige, wo dann alles möglichst ästhetisch aufregend in Szene gesetzt ist. Also erzählt doch über Schnitte Gewalt, setzt doch Geräusche ganz anders ein, versucht doch da mal irgendwas anderes, wie man den Krieg und das Kino zusammenschalten kann, außer diesen Naturalismus immer wieder zu beschwören.
Ja, haben wir, glaube ich, alles so gesagt. Letzte Folge hier haben wir über Tar von Todd Field gesprochen, Julia Weigel, Lukas Bawenschik und ich. Wie findet ihr beide denn diesen Film? Der ist ja auch für den besten Film hier nominiert. Clara.
Ja, also erstmal Schande über mich, dass ich die Folge noch nicht gehört habe und jetzt einfach mal ins Blaue hineinrede, in der Hoffnung, dass ich nichts wiederhole. Mir hat er so okay zugesagt. Am Anfang, wie der Film anfängt, mit dieser Panel-Discussion oder dem Gespräch auf der Bühne, wie die Hauptfigur inszeniert wird von der Kamera, dass ihre Hände eine gewisse Bedeutung haben für ihren Beruf, aber eben auch Ausdruck sind von den Punkten, die sie machen möchten. Es ist alles sehr gut umgesetzt. Auch das Sounddesign ist mir teilweise wirklich ins Mark gegangen, wenn es um diese Klopfgeräusche ging. Und es gab viele Details, die ich ganz großartig und sehr neu fand. Aber insgesamt die Aussage des Films hat bei mir gar nicht funktioniert, weil ich nicht wusste, was der Film eigentlich mir abverlangt. Und ich habe nicht zwingend verstanden, warum man diese Hauptfigur wählt oder so darstellt und eine Führungspersönlichkeit in diese Situation bringt, die dann auch zu Hause eine Führungspersönlichkeit ist und gar nichts Ambivalentes hat und dazu eine Entscheidung trifft. Ich habe wahnsinnig Lust auf einen Film mit einer Frau in so einer Position in dem Orchester. Ich habe wahnsinnige Lust auf einen Film über das Privatleben in der Familie mit dem Mädchen, Expats in Berlin, 2 Frauen leben zusammen, super spannend. Worauf ich aber keine Lust habe, ist eigentlich dann der Hauptfigur so viele männliche Verhaltensweisen und an einer Stelle bezeichnet sie sich ja selbst auch als Vater des Mädchens, was, also da sage ich ja nichts gegen, darum geht's nicht, sondern dass ich eigentlich eine Geschichte nochmal nacherzählt bekomme, die ich mit einem Mann schon 100-mal gehört habe und der Film relativ wenig das nutzt, was er vom Setting angelegt hat am Anfang und dann, finde ich, keinen richtigen Punkt macht. Vielleicht war es auch so gedacht, aber für mich hat es am Ende nichts Rundes ergeben. und hat mich auch dann nicht sonderlich weiter beschäftigt, ehrlicherweise.
Ja, ging mir ein bisschen ähnlich tatsächlich, auch wenn du die Folge nicht gehört hast. Yannick, was sagst du dazu?
Ich habe die Folge teilweise gehört und kann mich da in allem, was da gesagt wurde, nur anschließen, sowohl was die Faszination anbelangt, aber auch was die Kritikpunkte anbelangt. Wenn ich mich recht entsinne, hattet ihr da ja auch schon darüber gesprochen, dass dieses Nicht-Festlegen, was der Film unternimmt, was sollen wir jetzt eigentlich von der Figur halten, was wird da wirklich über das Verhältnis von Autor, Autorin und Werk erzählt, was wird da über Cancel Culture gesagt, ist das nicht alles sehr vage? Und ich würde auch sagen, ja, vielleicht ist es das und das ist vielleicht so eine Schwachstelle, die der Film offen lässt, aber ich habe den diese Woche nochmal gesehen und das ist doch wieder ein großer Lichtblick für mich gewesen. Ich finde, das ist ein wahnsinnig spannendes und einnehmendes Werk, in das ich mich jetzt auch beim zweiten Mal wieder so voll hab reinsaugen lassen. Und dann denke ich mir, das ist genau das Spannende für mich, weil diese Verführungskraft so geschickt ausgelotet wird, wie diese Figur zum Leben erweckt wird, wie sie aber zugleich auch so ein Unbehagen da reinbringt, indem er das als Gespenstergeschichte, als Heimsuchungsgeschichte erzählt, wie er auch das Mediale als Ebene offenlegt. Und spätestens dann, wenn wir also diese Blair Witch Project-Geräusche drin haben, also einer der großen Filme über mediales Unbehagen per se, und dass er die zwei Ebenen zusammenbringt, das fand ich nochmal total anregend und spannend beim zweiten Sehen. Und ansonsten, ja, also Cate Blanchett trägt diesen Film. Es ist also eine vielleicht sogar die stärkste Leistung einer großen bekannten Hollywood-Schauspielerin, Schauspieler der letzten Jahre. Also das ist schon ein großes Kino, was wir da sehen. Diese verschachtelte Art und Weise, wie das geschnitten ist. Und zwar schon von Anfang an, wo wir uns immer wieder neu konzentrieren müssen. Na, was passierte? Was wird da gerade gesagt? Was wird uns da als Bild vorgeführt? Also es hat eine enorme Fragilität die ganze Zeit. Da werden so suggestive Sachen eingeschleust, auch in den Horrorelementen, wenn dann Dinge im Hintergrund platziert werden. Das ist schon ein sehr beachtliches Werk und ich war ja schon letztes Jahr sehr begeistert von dem, hatte den, glaube ich, auch in meiner Top-Liste dann am Jahresende. Und also, wenn ich ihn jetzt dieses Jahr nochmal mit reinnehmen könnte, ich hätte nichts dagegen.
Ja, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht so drauf versteifen. Haben wir jetzt Meinung gehört und auch schon länger drüber gesprochen. Noch gar nicht hier. Doch, irgendwo kam der schon mal vor. Ich glaube, vielleicht auf der Biennale hat Lukas den schon angesprochen. Und zwar Women Talking, die Aussprache von Sarah Polley. Es geht um eine Gruppe von Frauen. Erst denken wir, es wäre ein historisches Setting oder viel weiter zurückliegend, als es eigentlich ist, wenn es dann uns klar wird, dass es eher in jüngerer Vergangenheit spielt, die in einer Mennonitenkolonie in Bolivien leben und da von den Männern der Kolonie unter Drogen gesetzt und missbraucht wurden und sich jetzt fragen, sollen sie diese Kolonie verlassen, sollen sie irgendwo anders nochmal anfangen, sollen sie da bleiben, wie sieht es eigentlich mit dem Leben nach dem Tod aus, was würde das dafür vielleicht bedeuten? Und ja, es wird tatsächlich sehr, sehr viel gesprochen und diskutiert in einem Film. Etwas, was ich eigentlich liebe im Kino, wenn das passiert, also wenn viel gesprochen wird, wenn Argumente vorgetragen werden. Aber hier ist wirklich unglaublich viel schiefgegangen, finde ich, in diesem Film, wenn man ihn schaut. Also einerseits ist das Thema eigentlich total spannend, aber so die Argumente, die vorgetragen werden, das ist in einer wie Langsamkeit und auch nicht so richtig Stichhaltigkeit oft. Und dann ist halt die große Frage dieses Films, was dieses Color Grading soll, also was auch wirklich für viele Fragezeichen bei vielen sorgt, aber ich mich auch die ganze Zeit gefragt habe, das ist ja so fast schwarz-weiß, die Grüntöne scheinen so ein bisschen durch, man soll das Gefühl bekommen, natürlich, das ist eine sehr bedrückende Welt, das ist ein bedrückendes Leben und so weiter, aber irgendwie, also weiß ich nicht, dachte ich die ganze Zeit so erstaunlich eigentlich, dass ein Film einen so dann doch wenig eigentlich begeistern kann, in dem doch irgendwie die Teile einigermaßen zusammenpassen sollten. Ich weiß nicht, wie es euch da ging, Yannick.
Wo fangen wir an? Die Optik vielleicht. Naja, wir sehen ja hier quasi Platons Höhle auf der Leinwand. Es geht um den Ausbruch aus der Unmündigkeit und nicht die eigens verschuldete Unmündigkeit, sondern quasi die, die von außen auferlegt wurde vom System. Wir sehen hier, es geht um Licht und Schatten. So allein kann ich mir nur diese hässliche Optik erklären. Es sind schummrige Bilder. Es geht um irgendwelche Kontraste, um Schattenwürfe. Es hat dieses sehr stark verengte Bild. Also ich dachte mir, das ist fast so, als würde so jemand die Augen zusammenkneifen, um so den Blick zu schärfen oder auch um so eine einen wütenden Blick auf die Welt zu werfen. Das sind erstmal so Sachen, ja, die sind furchtbar anstrengend anzusehen, aber ich finde es doch interessant, dass sie das dann doch so radikal durchzieht. Mhm. Das Thema an sich finde ich auch durchaus spannend, auch in der Art und Weise, wie uns das erzählt und dargeboten wird, in so einem ganz reduzierten Setting. Und ich habe auch ein Problem damit, wenn das dann so abgewatscht wird mit, na, das ist ja wie ein Theaterstück. Ja, aber was heißt das eigentlich? Also erstmal wird der Theater wieder nur auf so ein dramatisches Sprechen verengt. Und auch das hat aber hier durchaus eine Kunstfertigkeit. Also ich finde das beachtlich, wie Sarah Polley diese Räume durchwandert und inszeniert. Es sind auch mal längere Einstellungen dabei und Sachen, wo sie versucht, mit den Kamerawinkeln und dem Schnitt zu spielen. Wollen sie uns zum Beispiel diese Bilder von leeren Räumen da so ganz gespenstisch einschleusen, wo man sich fragt, wo kommen die eigentlich her? Sind das irgendwelche Blicke in die Vergangenheit? Sind das Blicke in die Zukunft? Ist das eine Welt, die erst noch neu besiedelt und erschlossen werden muss? Das sind alles Sachen, die fand ich wahnsinnig spannend an dem Film, aber du hast schon angesprochen, die Argumentation an sich, von der Film nun mal lebt, fand ich auch doch eher schwach. Also dafür ist für mich die Sache auch zu klar in dem ganzen Film. Da ist für mich wenig, wo ich mir denke, ja, daran kann ich mich reiben. Also die Sache ist ja ganz klar, dass da ganz Furchtbares geschehen ist und dass diese Leute da unbedingt weg müssen und dass diese Welt am besten dem Erdboden gleichgemacht werden muss, die wir da sehen. Und dann denke ich mir, na gut, dann wohnen wir quasi 2 Stunden lang wieder nur dem bei, dass das auf diese Frauenfiguren so abgewälzt wird. So, die müssen jetzt aus dem Knick kommen, die müssen sich jetzt befreien aus der ganzen Misere und sich da zusammenraufen, wo ich mir denke, nee, ich hätte eigentlich lieber einen anderen Film irgendwie zu dem Thema gesehen. Das ist mir zu wenig. Da wird mir zu wenig mit so Sympathien gearbeitet und auch die Argumente, die dann da vorgebracht werden, die dafür sprechen würden, alles beim Alten zu belassen und einfach weiterzumachen. Da denke ich mir, das sind so eigentlich nur die Argumente der Männer. Und das fand ich so ein bisschen enttäuschend. Dabei ist vielleicht auch im Umkehrschluss so die bittere Pointe dieses Films. Also, dass die Täter die ganze Zeit anwesend sind, obwohl sie nicht anwesend sind. Also, das ist so ein ganz spannender Dreh, aber ich bin mir doch sehr unsicher, was ich letztendlich von dem Film halten soll.
Ja, und ob der Kampf halt, der historisch wirkt, immer wieder neu gekämpft werden muss oder so, da ist ja auch noch so eine Ebene drin, ne? Dieses Jetzt, Zeit, damals und so. Clara, wie fandst du den?
Ja, eben. Also daran anschließend würde ich sagen, dass ich den Film eher so gelesen habe, dass er was sehr Universelles hat. Und ich kann die Kritik, die in vielen Reviews, aber auch in Punkten, die jetzt aufgebracht haben, fast nicht nachvollziehen. Also ich fand ihn ausgesprochen gut und der war einer meiner 2 Favoriten von den 10 Filmen jetzt. Mhm. Einfach, weil das für mich alles ganz genau zusammenpasst. Der Film muss so aussehen, wie er aussieht, weil genau damit das Gefühl transportiert wird, dass diese Protagonisten empfinden. Und ja, okay, der Titel ist wirklich wörtlich zu nehmen, es wird fast nur gesprochen. Aber ich finde es eigentlich ausgesprochen erstaunlich, dass man weiblichen Argumenten in einer etwas abstrakteren Ebene zum Thema Gleichberechtigung, zum Thema ja, Perspektive im Leben so viel Raum gibt und auch Argumenten Raum gibt, die eigentlich sich entweder selbst ins Knie schießen oder eigentlich nicht mehr aus heutiger Sicht akzeptabel sind oder auch das, wie es ihr aufgefasst habt, oder eine männliche Sicht eigentlich ist, die Frauen unter gewissen Umständen vielleicht einfach ja, wiederholen, dass dem so viel Raum gegeben wird und es nochmal auf den Punkt gebracht wird, war für mich sehr heilsam fast im Kino, weil ich das in mir fällt spontan kein anderer Film ein, der dem so viel Raum gibt. Und ich fand auch einzelne Details sehr intelligent gelöst, wo man auch vielleicht noch sich länger dran aufhängen kann, wie zum Beispiel die Pickup-Szene, also wie eine Person, die aus der Außenwelt durchs Dorf fährt, wie darauf von den Mädchen reagiert wird, welche Aussage daran später in dem Dialog anschließt. Mhm. Das sind alles so Kleinigkeiten, die sich in vielen, vielen Dingen entfalten und mir hat das sehr gut gefallen und auch die Idee, also mir ist klar, dass es auf einer echten Geschichte beruht und das daher auch kommt, aber auch auf einem universellen Level die Idee, dass diese Gruppe von Frauen eine einstimmige Entscheidung darüber treffen muss und es auch nur funktioniert, wenn sie zusammen agieren, sehr gut umgesetzt und hat für mich eine sehr große Tragweite und auch das Schauspiel eben war meiner Meinung nach exzellent. Von daher hatte ich an dem Film jetzt wenig auszusetzen.
Wir hetzen trotzdem weiter durch an unsere Statements hier jetzt gemacht. Was mich interessieren würde, ist, Clara, wie du auch Triangle of Sadness fandest von Ruben Östlund. Ich war ja nicht in Cannes. Ich habe Yannick die Folge damals an dich abgegeben hier. Ich hatte damit
Ich
ja
war ja auch nicht in
nichts
Cannes.
zu tun. Ich dachte ja, ich hätte diesen Film einfach überstanden, ohne ihn gesehen zu haben. Aber jetzt ganz am Ende bei der Oscar-Nominierung, bester Film, kam er nochmal zurück und ich kann sagen, ja, ich habe ihn gesehen. Ruben Östlunds Triangle of Sadness, der große Cannes-Gewinner und hier eben jetzt als nicht hauptsächlich englischsprachiger Film in den besten Filmnominierungen drin und ich fand ihn nicht so dolle. Also tatsächlich, so was ich jetzt auch schon vorher
Ach
gehört hatte,
so.
war tatsächlich auch meine Ansicht. Ich glaube, ich finde, dass er ein bisschen dem, was mich gewundert hat an diesem Film ist, also ich hatte ja schon erwartet, so es geht um diese dieses Influencerin-Pärchen, das dann auf diese große Kreuzfahrt kommt, dann sehen wir da natürlich so, die Reichen leben in Saus und Braus und treten ihre Angestellten irgendwie mit Füßen, die sollen immer ja sagen, dadurch geht das Schiff dann unter, jada, 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 dann wird viel gekotzt und so, das wusste ich alles, dass das passiert, aber dann wusste ich nicht so richtig, was passiert dann eigentlich, ne? Also wenn das große Kreuzfahrtschiff dann untergeht und es diese neue Inselgesellschaft gibt und die eine Person, die eigentlich eher unten war, jetzt die Anführerin wird, was macht er denn jetzt daraus? Und da hatte ich so krass das Gefühl, dass dem Film so seltsam so die Luft ausgeht, so als hätte Östlund selber nicht mehr so ganz Lust, das richtig zu verhandeln. Ich fand das dann schon spannend, dass sich dann dieser männliche Influencer da prostituiert, dass sich dadurch so diese Beziehung ändert, dass es dann diesen Ausweg gibt und diesen eventuellen Mord, aber dann auch das ändert für mich dann auch wieder nicht so richtig gepasst. Also das fand ich eigentlich so den interessanten Punkt und dem meiner Meinung nach wendet er nicht so viel Zeit dafür auf, den richtig gut auszuerzählen. Deswegen war ich nicht enttäuscht, ich hatte nicht so viel erwartet, aber ja, ich fand ihn auch jetzt nicht so beeindruckend, diesen Film. Clary, was bei dir?
Ja, vielleicht ähnlich. Also mir ging es so, dass ich die erste Hälfte genial fand, weil ich denke, der Film kann eines sehr gut, gewisse Charaktere genau beobachten, einfangen und ja, von mir aus auf die Spitze treiben und da auch Dialoge schaffen, die auf den Punkt sind. Aber alles, was nach dem Schiffsunglück passiert und was eigentlich ja der schwerere Teil ist oder inhaltlich schwerer zu stemmen, wie würde denn eine Gesellschaft aussehen, wenn die sich einmal komplett neu erfinden kann, einfach nachzuerzählen, es würde einfach genau das Gleiche passieren, wie es schon ist, nur in einem anderen Rollenverhältnis, weil alles transaktional ist und derjenige, der die meisten Ressourcen oder das Kapital hat, kann dann bestimmen, aber bestimmt einfach das, was schon vorher da war und es plötzlich gibt es wieder Prostitution, es gibt wieder Knappheit, es gibt wieder Streit, dann bin ich mir auch nicht sicher, ob das Sinn macht und B, finde ich es einfach auch ein Statement oder ein Film, den ich dann nicht so gut aufnehme und es ist einfach verschenktes Potenzial meiner Meinung nach. Ja, vom Look fand ich den aber an sich gut gemacht. Schauspielerisch in, ja, auch, also mit einigen Unterschieden doch unterhaltsam. Ich finde schon okay, dass der hier mit dabei ist, auf jeden Fall, aber ja, ich stimme auf jeden Fall zu, dass er nicht ganz auserzählt ist oder nicht ganz durchdacht gegen Ende hin.
Ja, kannst du dir noch mehr abgewinnen jetzt, Yannick, mit Abstand?
Nee, und ich habe den um Gottes Willen nicht nochmal angesehen.
Ja,
Also das habe ich mir
dachte
jetzt
schon.
gespart. Na, ich finde das doch ganz spannend. Also so kontrovers der aufgenommen und besprochen wurde, alle sind sich irgendwie einig offenbar, dass das letzte Drittel so völliger Mumpitz ist. Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Oder dass der Film da so total in sich zusammenfällt. Also mir ging es ja ganz ähnlich und ich hatte ja damals mit Dunja Bialas von Artischock diese Folge aufgenommen und ich denke, wir konnten ja beide so gerade diesen ersten zwei großen Kapiteln von den drei Kapiteln, die der Film enthält, doch einiges abgewinnen. Ich fand, in dem ersten Teil waren kluge Beobachtungen drin. Der zweite Teil hat dann diese sehr sehr unterhaltsame und amüsante Slapstick-Nummer mit diesem Kotzen und umhergeschleudert werden, das mochte ich an dem Film einfach. Deshalb, ich hasse den jetzt nicht. Aber ich finde auch dann im dritten Teil, wo es dann eigentlich spannend wird, wo er diese Ebenen verknüpfen müsste oder auch nochmal ganz neu befragt, aber er macht am Ende keins von beiden so wirklich. Und das ist dann so, ja, wie jetzt auch schon von dir klar gesagt wurde, es ist so eine völlige Satire der Alternativlosigkeit, und dann denke ich mir, ja gut, dann hättest du den Laden auch eine halbe Stunde eher dicht machen können, und dann hätten wir einmal Schadenfreude gehabt und wären nach Hause gegangen, wäre genauso wenig ergiebig gewesen. Aber das ist doch ein Film, über den denke ich nicht mehr viel nach, und je mehr ich dann versuche, darüber nachzudenken, desto weniger werde ich auch schlau daraus, was man mit dem jetzt noch anfangen könnte.
Ja, irgendwie. Komisches Ding irgendwie. Da hätte man echt, ja, also zumindest ganz am Ende die ein bisschen radikalere Entscheidung nehmen können. Dann hätte, wäre ich wirklich rausgegangen, hätte gesagt, okay, aber dann gibt es noch so einen seltsamen Monolog. Dann den Schnitt fand ich wieder nicht schlecht. Aber ja, weiß ich nicht. Also selbst da dachte ich so, dann hämmerst doch jetzt wenigstens zu Ende, so irgendwie. Aber hat er dann irgendwie auch nicht gemacht. Er ist dann auch so ein bisschen ambivalent geblieben. Vielleicht zu ambivalent. Ja, ein Film, bei dem ich dachte, wow, endlich wieder ein Film aus einem Genre, das ich wirklich, also wenn ich eine Art Film irgendwie nennen würde, die ich nie wieder sehen will, dann ist es Liebeserklärung an das Kino. Wie sind Regisseure, Regisseurinnen zum Film gekommen? Wie war das damals in der Kindheit? Was war mit dem Vater? Was war mit der Mutter, warum war das schwierig und so weiter und so fort. Aber diesmal ist der Film von Steven Spielberg, The Fablemans, heißt er, und auch ich muss zugeben, ja, das ist schon ganz schön unterhaltsam gemacht und in Teilen natürlich wahnsinnig aufwendig, wie Steven Spielberg das erzählt, noch mit auch der Erfahrung von Antisemitismus, dem Leben im Elternhaus und so weiter, von wem hat man eigentlich das Talent, was ist mit der Beziehung zur Mutter und so weiter. Das ist schon, ich würde sagen, kompetent gemacht. Viele andere sagen, es ist irgendwie genial gemacht, ist der beste Spielberg-Film, den wir seit Jahren gesehen haben. Es ist nicht so ein Regisseur, der mich hinterm Ofen hervorholt, meistens heutzutage. Und deswegen kann ich dem persönlich nicht so viel abgewinnen, auch weil ich finde, dass der Look irgendwie immer so komisch gleich bleibt bei ihm. Also hier hat man manchmal das Gefühl, es könnte auch West Side Story irgendwie im nächsten Frame weitergehen. So, das ist alles so ein bisschen in Watte eingepackt. Aber ich fand das ganz unterhaltsam und konnte den so Kamerabewegungen, dem Blocking und sowas schon auch ein bisschen was abgewinnen. Ich war nicht gelangweilt, als ich das gesehen habe. Aber ich persönlich würde ich jetzt in der Zeit zurückreisen, würde ich mir sagen, Fablemans musst du nicht unbedingt gesehen haben. Andere sehen das ganz anders. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Janik.
Ich fand den sehr gut, und ich finde, man sollte den dieses Jahr gesehen haben. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das behaupten würde, weil, wie du auch schon gesagt hast, Spielberg holt mich jetzt schon lange nicht mehr irgendwie hervor und lässt mich begeistert die Hände in die Luft reißen. Und dann habe ich den aber letztens da auf der Berlinale gesehen, und war einfach erstmal wahnsinnig fasziniert, dass er es überhaupt noch schafft, so die Leute zu begeistern. Also man hat da gemerkt, in diesem proppevollen Berlinale-Palast, was da einfach für eine Stimmung hervorgerufen wurde, durch alle Altersklassen hinweg. Und da waren wirklich von kleinen Kindern bis zu Rentnern, waren da einmal alle Altersklassen in diesem Saal vertreten, und alle hatten irgendwie was zu lachen, und es wurde kollektiv geschluchzt und so weiter. Da dachte ich mir, meine Güte, wie macht er das? Er schafft es immer noch im hohen Alter, so ein Blockbuster-Kino auf die Beine zu stellen, das jetzt vielleicht nicht mit dem typischen Blockbuster-Gewand daherkommt und dann doch eher so ein kleineres Familiendrama erzählt, aber das trotzdem schafft, irgendwie alle so zusammenzubringen. Das muss erst mal per se keine Qualität sein, aber ich würde dann doch sagen, der schafft es ganz klug, verschiedene Ebenen und Elemente zusammenzubringen. Das ist einmal diese autobiografische Ebene, die ich natürlich am uninteressantesten finde. Da will ich auch gar nicht auf Spurensuche gehen, wie das jetzt mit dem echten Steven Spielberg zusammenhängt. Er hat diese Familiengeschichte, die ihrem eigenen Ende entgegenblickt, im Grunde genommen. Also wir haben es hier mit einer Familienzerfallsgeschichte zu tun. Wir haben es diese Ebene, dass wir so gewisse Beobachtungen von Antisemitismus in den USA in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu Gesicht bekommen, die da auch sehr schonungslos offengelegt werden. Wir haben so bestimmte Fragen von wegen, wie Jugend in so eine Verwertbarkeitsideologie reingedrängt wird. Also der Vater, der die ganze Zeit versucht, diesen jungen Sammy Fableman vom Filmemachen und von der Kunst so ein bisschen abzubringen, weil das ist ja kein richtiger Beruf und es ist ja nur ein Hobby, was er da auslebt. Das fand ich spannend. Und dann diese unfassbar klugen und schönen und bezaubernden Momente, wenn er versucht, wie funktioniert filmisches Sehen? Wie kann so ein Künstlerblick im Alltag überhaupt funktionieren? Wie kann man sich bestimmte Ereignisse, Krisen, Katastrophen im Alltag aneignen und irgendwie in Kunst verwandeln? Wo kann man noch was Verstecktes finden? Und das meint aber nicht nur sowas, wie man das da bei Kenneth Branagh und Belfast gesehen hat, dass da Kino als so eine Utopie und Realitätsflucht ausgestellt wird, sondern hier wird das in so einer ganz starken Ambivalenz vorgeführt. Einerseits, dass die Kunst eine gewisse Krise in sich selbst zutage befördert, aber dann auch, wie wir über die Kunst eben uns die Realität aneignen, formen und in eine neue Realität verwandeln. Das sind vielleicht naheliegende Bemerkungen und die kann man immer über Film sagen, aber wie Spielberg das bebildert, du hast es schon angedeutet, mit also ganz aufwendigen Bildern, die wirklich herbeikonstruiert sind, aber auf eine kluge Art und Weise herbeikonstruiert sind, das hat mich schon sehr begeistert, muss ich sagen.
Ja, also wenn Yannick sagt, dass der Film alle zusammenbringt und für jeden was dabei ist, sozusagen, würde ich sagen, er bringt alle zusammen außer mich. Mir hat der Film nicht besonders zugesagt und dennoch teile ich, dass die Familiengeschichte einerseits sehr gut erzählt wurde, dramaturgisch, und andererseits Aspekte des Filmemachens darin zu finden sind, die man durchaus ja einfach genießen kann, wie Spielberg das umsetzt. Aber als ganzer Film, ja, ich muss den nicht nochmal sehen.
Belassen wir es vielleicht einfach dabei. Yannick, du hast dir nochmal Top Gun Maverick jetzt reingehauen, oder? Und ich sehe hier 1,5 Sterne auf Letterboxd. Ich kann ja sagen, ich bin ja unbeleckt da reingegangen. Ich hatte von Top Gun keine Ahnung für unsere Film des Jahresfolge gesehen und dann gedacht, okay, nee, das finde ich eigentlich ganz gut. Also Maverick auch besser als den alten Film, weil da so viel irgendwie nochmal so ganz kitschig hervorgeholt irgendwie wird und fast so Anime-artig heraufbeschworen wird. Aber ich muss auch sagen, seitdem habe ich auch nicht mehr daran gedacht und bin auch hier wieder traurig, dass der jetzt hier wieder in mein Leben zurückgeflogen ist und wir ihn nochmal besprechen müssen, aber wie findest du das denn?
Naja, ich sag mal, also eine Veranstaltung, die sagt, dass der beste Film des Jahres entweder Im Westen nichts Neues oder Top Gun Maverick ist und die beide in derselben Kategorie
nominiert
sind.
Aber das ist doch stark eigentlich.
Die hat sich für mich von vornherein schon disqualifiziert. Also mir ist auch, ich verstehe das wirklich nicht, wie man diesen Film in Schutz nehmen kann. Ich habe ja auch eure große Jahresendfolge gehört, das Battle, was mir große Freude bereitet hat, aber auch da habt ihr ja erschreckend positiv über den Film gesprochen und ich denke mir, also selbst wenn ich sage, die Action ist gut gemacht, so handwerklich gut gemacht, dann denke ich mir, naja, wozu eigentlich? Ich meine, also wie kann man denn darüber hinwegtäuschen, dass es halt so ein einziger Militärporno ist die ganze Zeit? Und selbst wenn man sagt, na gut, das weiß man im Vorfeld und wurde von der Army mitfinanziert und so weiter, ist nun mal so, dann denke ich mir, also selbst wenn ich da mal tiefer mich reindenke, was mir da eigentlich Krudes erzählt wird, auch auf dieser Charakterebene. Und das ist ein Film, in dem geht's auch um persönlichen Eigensinn, der aber gar nichts Subversives mehr hat in dem Film. Ich meine, der Eigensinnbegriff an sich ist schon wahnsinnig kompliziert. Und ist das überhaupt mit einem Aufbegehren oder mit einer Rebellion verbunden? Man kann sagen, naja, nur zu einem gewissen Teil. Aber hier sehen wir doch nur, wie alle in diese Ordnung eingegliedert werden. Also so Sachen wie, wenn da die Männer halbnackt am Strand irgendwie Ball spielen, da denkt man sich, ach schön, da gibt's so ein subversives Element. Man kann vielleicht wie in dem Original sagen, da wird so eine homoerotische, unterdrückte Komponente nochmal zutage
geführt. Nein, hier
gibt's
keine Subversion in dem Film.
Genau, die gibt's da nicht, sondern da heißt dann, ja, im einen Moment haben wir uns gefreut, dass da endlich mal Spiel und Spaß stattfindet. Im nächsten Moment heißt dann, ja, das ist eine Teambuilding-Maßnahme, damit die auch besser zusammen kämpfen können. Und auch diese Sachen, wenn Maverick dann immer wieder die Regeln bricht und aufbegehrt, das ist ja auch nichts, was irgendwie mit einem Charakterkopf oder einem eigensinnigen Verhalten zu fassen ist, sondern das wird ja von diesem System schon einkalkuliert in dieser Mission. Also anders lässt sich das ja gar nicht erklären. Und dann denke ich mir, nein, mir ist das völlig zuwider, was ich da sehe. Dann diese vage Konfliktbeladung an sich schon, die mit allem angefüllt werden kann, wie so ein Container, was man sich da irgendwie herbeireden kann, damit man sich ja auf nichts festlegen muss. Es kann jedes Feindbild da rein projiziert werden. Ich finde das scheußlich, was ich da sehe. Und ich habe da auch keinen Spaß daran, mir das anzusehen und finde es auch nicht unterhaltsam. Deshalb, das ist für mich wahrscheinlich der schlimmste Film bei den Oscars.
Ich fand sogar unterhaltsam, dich jetzt, während du erzählst, wie schlimm das ist, dachte ich so, ich kann es mir vielleicht doch nochmal wieder angucken eigentlich, weil es so, also ich finde es deswegen so faszinierend, genau, gar kein Feindbild mehr, genau, es ist wirklich nur noch so reine Propaganda irgendwie stark auf eine Art, ja also für in dieser Form. Clara, was sagst du dazu?
Ja, mich nervt per se erstmal, dass wenn man weite Teile des Casts aus den 80ern bemüht, wieder dabei zu sein, dass die einzige Person quasi, die man nicht fragt, die Frau ist und dann eine 10 Jahre jüngere Schauspielerin besetzt, so habe ich schon keinen Bock mehr. Aber darüber jetzt hinweggesehen und teile ich Janiks Auffassung zu 100%. Dennoch saß ich im Kino und fand es halt bedauerlicherweise super unterhaltsam und irgendwie konsumiert man den ja eher wie so eine Art Sportfilm. Und erst wenn man
Das
dann,
stimmt,
oder
ja.
mir ging es so, und erst wenn man dann Distanz dazu gewinnt und nach dem Kino vielleicht nochmal darüber nachdenken will, denkt man, oh Mann, in was haben die mich jetzt hier eigentlich reingeloggt? Natürlich finde ich das Ganze nicht gut, aber im Kino hat es mir Spaß gemacht und das ist eigentlich ja super traurig und dann sollte man da auch auf jeden Fall
Reingehen,
sich
ja.
drüber
Und
bewusst
dieses
sein, ja.
seltsame Gefühl spüren, ja, am ganzen Körper. Weil ich schon würde sagen würde, dass der Film es besser macht, also diese Welt aufzubauen und einen in diesen seltsamen Schmalz rein zu hieven. Als ich weiß auch nicht, bei manchen Filmen merkt man irgendwie, wie doll die Leute tollen Film oder so einen Film machen wollten, der irgendwie begeistert. Und dann, ja, finde ich ganz witzig, wenn Cara, du das sogar gegen die Ratio irgendwie so verspürt. Das ja, mir geht's auch so ein bisschen. So, bei Avatar, The Way of Water, ging es mir nicht so. Yannick, wir haben länger darüber geredet in unserer Folge dazu und konnten, glaube ich, die technische Raffinesse irgendwie nachvollziehen, aber diese Begeisterungsströme nicht. Wir erinnern uns, ich hatte gesagt, der Film wird nicht dies oder das, aber der wird wahrscheinlich der erfolgreichste Film aller Zeiten noch werden, wahrscheinlich während ich hier rede. Also ich bin disconnected von diesem Avatar-Phänomen. Ich check's nicht so ganz. Clara, wie war's bei dir?
Ach man, ja, also erstmal habe ich einen großen Fehler begangen und habe den nicht in 3D gesehen, sondern normal. Und das Zweite ist halt, ja, ich verstehe es gar nicht. Ich möchte keine Diskussion mehr auf der Leinwand sehen, wie viele Finger ein Avatar jetzt haben sollte oder nicht, was ungefähr 800 Mal in dem Film besprochen wird, ohne Sinn. Und das andere Kernproblem einfach von der Geschichte ist für mich, der Film will mir stundenlang weismachen, dass die Protagonisten Walsprache sprechen können, ja, mit allen möglichen Meerestieren kommunizieren können. Und dann das verbindende Element zwischen Vater und Sohn ist Angeln und Fische töten. Dann denke ich mir so, ja, was wollt ihr? Also, ja,
Fand ich auch lustig, ja. Die Szene auf jeden Fall.
das ist also nicht mein Film.
Ja, muss nicht unser Film sein, ist ja wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreich. Yannick, was sagst du? Ach, ich glaube, ich hatte es schon. Lief der in Venedig? Ja, ne? Ich habe so ey, wirklich Echos, das sind Echos aus alten Folgen, die ich hier in meinem Kopf höre. The Banshees of Inisherin. Habe ich dich wahrscheinlich schon mal zugehört, ne? Hast du damals in
Ja.
Venedig schon geschaut, ne?
Ja, genau. Ich finde ihn okay. Also auch da habe ich die Cuts-Folge gehört und dachte mir, ja gut, vielleicht habe ich das so ein bisschen thematisch unterschätzt, aber ich denke mir dann trotzdem, mich nervt das so ein bisschen, wie der sich in Grund und Boden schwafelt die ganze Zeit. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen, ja, wie der Thor Colin Farrell in dem Film. Plappert der sich so um Sinn und Verstand und kaut mir die ganze Zeit so ein Ohr ab, aber eigentlich sind alle schon viel schlauer als der Protagonist. Und das nervt mich dann so ein bisschen für einen Film, der sich da doch auch immer wieder vornimmt, so aus dieser Außenseiterperspektive auf diesen ganzen Mikrokosmos da drauf zu schauen. Und dann denke ich mir, na, nee, der schafft das eben nicht so ganz, da die Perspektive zu verschieben oder auch aufzubrechen. Und dann denke ich mir, das ist mir auch hier vielleicht wie bei Women Talking zu wenig Reibefläche für mich persönlich. Also ich finde bei Martin McDonagh diesen Billboards-Film gelungener, weil da immer wieder die Sympathien verschoben wurden, weil man sich immer wieder neu zu den Figuren verhalten muss. Und das fehlt mir in diesem Film so ein bisschen. Diese Konstellation ist wahnsinnig spannend angeordnet, aber das tritt für mich zu sehr auf der Stelle. Deshalb finde ich den sehenswert, aber bin dann doch nicht allzu begeistert gewesen.
Es gibt halt so viele Filme, bei denen ich, wenn ich Fürsprecher höre, dann so denke, ja, stimmt, und das ist schon echt gut gemacht und ja, das stimmt, das war eigentlich richtig gut. Und dann sehe ich es nochmal und dann denke ich, ja, aber es ist auch voll mit so richtigen Crowd-Pleaser-Kack-Jokes, auch so ein bisschen. Also nicht ganz, aber so ab und zu. Und Everything Everywhere All at Once ist auch so ein Film, der so ein bisschen in die Richtung geht. Und das habe ich ein bisschen, also ich finde ihn irgendwie. Ich will den so richtig gut finden und ich finde vom Konzept so auch so richtig gut, The Banshees of Inisherin. Aber das letzte bisschen, weil, also ich habe auch schon in der Folge gesagt, irgendwie sehe ich hier Martin McDonagh fast in, weiß ich nicht, zu in Richtung Bergmann oder sowas gehen, so dass ich sehe irgendwie ihn hier so den, also einen großartigen Film machen, aber irgendwie reißt das so halb ein. Aber der Film ist trotzdem noch ganz gut, ja, so stehe ich dem irgendwie gegenüber. Also ich mag ihn schon. klar, ich könnte mir vorstellen, jetzt muss ich rate jetzt mal. Ich denke, dir hat der gefallen.
Ja, also ich habe kurz Schock bekommen, als du Everything Everywhere All at Once schon gesagt hast, habe ich kurz befürchtet, wir gehen jetzt einfach zum nächsten Film, ohne
Nein.
dass ich meine Liebe zu diesem hier ausdrücken kann. Also es ist mein Favorite. Okay, ich bin auch krasses Martin McDonagh Fangirl. Aber mir gefällt es einerseits filmisch, die Idee, das so dialoglastig zu gestalten. Wir hatten den Theateraspekt vorhin schon besprochen, kann man geteilter Meinung sein, aber dass man einfach ein Ensemble aus einem anderen sehr populären Film, den man schon mal gemacht hat, auf eine Insel packt und in einem historischen Setting diese beiden Figuren eigentlich Neuzeitprobleme diskutieren lässt, hat mir ausgesprochen gut gefallen. Bei mir verfängt der Humor auch super. Und einfach die Vorstellung, also beide Positionen der Charaktere sind ja nachvollziehbar und wenn man der jeweils andere wäre, wird sich's doch super übel anfühlen und man kommt da nicht raus. Mich hat es sehr mitgenommen. Eben, wie gesagt, ich finde, das sagt wahnsinnig viel über Beziehungen in unserer jetzigen Zeit aus, über Ghosting, über irgendwie Zeit für sich selber finden, über sich weiterentwickeln und wo man da an Grenzen stößt und wo man vielleicht andere Leute verletzt oder wo man selber verletzt wird. Mann, das hat der Film doch gut gemacht. Also ja, ich verteidige den bis zum
Ja,
Schluss.
jetzt finde ich wieder gut. Andere Frage, wie ist denn, bevor wir zu Everything nochmal kommen, Elvis von Baz Luhrmann, hatten wir damals in der Folge Shortcuts, glaube ich, besprochen. Ich gucke die nicht nochmal dann für diese Folge, ich muss mich jetzt erinnern. Ich fand es schon nicht schlecht, wie Baz Luhrmann versucht hat, mit unglaublich vielen Schnitten und noch anderer Musik eingespielt, hier diesen Mythos nochmal aufleben zu lassen, diese Elvis-Geschichte. Ich fand das schon so zwischenzeitlich, als würde man echt so hintereinander sich so TikToks reinballern, irgendwie diesen Film. Aber dann kommen diese ganz langen Szenen, in denen Tom Hanks als Manager auftritt und ihn so vollsülzt und wir dann so Mitleid haben sollen mit dieser Figur und sowas. Und dann ist der Film irgendwie für mich abgeschmiert. Ich hätte das, glaube ich, lieber, also ich hätte da lieber so auf dem Grab, glaube ich, getanzt von Elvis weiter, wie Baz Luhrmann das so am Anfang gemacht hat und so ein bisschen übergriffig irgendwie auch. Das fand ich so vielleicht die richtige Herangehensweise an so einen Stoff. Und aber mir ist es zu dramatisch, zu doll in so dann so Biopic-Fettnäpfchen eigentlich getreten. Ich glaube, man hätte so einen radikaleren Film noch hier raus herauswürgen können vielleicht. Yannick, was sagst du zu Elvis?
Na, das war gestern in der Vorbereitung der Moment, an dem ich dann kapituliert bin. Also ich bin bis 20 Minuten reingekommen, aber dann habe ich gesagt, nee, also das verkraft ich. Ich glaube, dann platzt wirklich irgendwas in mir. Also ich glaube, es ist generell so, dass Oscar ja der Kopfschmerzfilme. Wir kommen ja auch gleich zu Everything Everywhere. Das muss ja erst per se nichts Schlechtes sein, aber in dem Fall muss ich mir, denke ich doch, es ist das Ganze nicht so wirklich
Es
wert.
sind in
Also
die
diese
Fresse Filme außer Women Talking eigentlich, wenn man mal so durchguckt.
Das
Das ist
stimmt,
eigentlich
ja.
zack, 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 Trick, 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 außer dann halt Women
Ja.
Talking, ja.
Ich meine, diese Attraktionsmontage ist ja insofern interessant und das verbindet den Film auch mit Babylon, dass der versucht wird, so kapitalistische Produktions-Lebensrealitäten mit Kunstproduktion und diesem permanenten Drill und der Selbstdisziplinierung kurz zu schalten und darüber so einen, also das wirklich bis zur äußersten Erschöpfung und bis zum Daniederliegen durchexerziert und uns auch als Publikum nicht schont, sondern uns da wirklich durchpeitscht, bis uns also die Gedanken flattern und bis wir gar nicht mehr hinterherkommen und da völlig erschöpft davor sitzen. Das ist schon auf eine Art konsequent und beeindruckend umgesetzt. Aber ja, dann, es ist doch letztendlich wahnsinnig konventionell. Und wenn ich mir überlege, dass ich das 2 Stunden lang durchstehe, nur um am Ende die Botschaft vermittelt zu bekommen, Elvis starb für meine Liebe, dann denke ich mir, ja gut, haben wir das auch mal wieder geklärt. Es ist sicherlich reizvoll, wie sich Austin Butler und Tom Hanks während des Films in so zwei Monstren verwandeln, indem sie in immer groteskere Make-up-Schichten verpackt
Moment, das
werden.
sagst du jetzt alles und aber hast nur 20 Minuten gesehen oder was? Das ist ja Wahnsinn, dass der
Na,
Meister bei der Arbeit zugehört.
ich habe ihn ja schon zweimal vorher
Ach, du
gesehen, das
hast ihn
habe ich
schon
ja
gesehen. Ich dachte gerade,
unterschlagen.
du hättest ihn so. Okay, ja, alles klar. Ich dachte
Nee, ich
gerade,
habe den
wow, was
damals
passiert
regulär
jetzt?
gesehen und dann habe ich ihn in Budapest nochmal gesehen, in einem sehr, sehr schönen alten Kino. Den Film habe ich dann irgendwann verschlafen, als das Licht aus war, aber das war eine schöne Erfahrung. Aber deshalb musste ich mir das jetzt nicht ein drittes Mal antun. Dafür gibt mir das doch zu wenig.
Ja, dreimal würde ich es auch nicht machen. Man sieht auf jeden Fall, dass es ein Baz Luhrmann-Film ist. Er kann ästhetisch auf jeden Fall was. Für mich ist nur die Aufgabe, Elvis darzustellen, etwas zu hoch gesteckt. Das kann man bei Biopics immer diskutieren. Nur wenn man dann dazwischen geschnitten die echten Elvis-Performances sieht, finde ich, versteht man eigentlich eher, warum Elvis Elvis war. Und Austin Butler ist super gut in seiner Rolle, aber trotzdem eben einfach nicht Elvis. Und der andere Aspekt in dem Film, aber darüber zu sprechen oder darüber nachzudenken, was ja, Berühmtheit eigentlich bedeutet oder wie das konsumiert wird, finde ich, da hat der Film schon Anknüpfungspunkte in der Jetztzeit und da passt dann auch dieses super schnelle Pacing dazu. Da kann ich einige Dinge drin lesen, die mehr sind als nur ein Spektakel. Ja, es war durchaus okay.
Ich glaube, bei Everything Everywhere All at Once sind wir irgendwie alle so der gleichen Meinung, aber ich würde sie gerne nochmal von euch hören. Ich glaube, ich habe genug zu diesem Film gesagt. Ich glaube, ihr seid auch beide keine Fürsprecher. Vielleicht, Clara, fängst du mal an.
Ja, also gar nicht. Sorry, to say. Auch da, ich würdig's gerne, dass der Film sehr viel auf einmal versucht, wie der Titel schon sagt. Ich kann durchaus auch das Schauspiel würdigen, die Ausstattung, überhaupt eigentlich alles Handwerkliche. Nur auch da dramaturgisch oder als Ganzes ergibt es für mich nichts, was zusammen wirklich schlüssig ist. Ich mag zum Beispiel auch die Vaterfigur überhaupt gar nicht, weil das für mich kein sympathischer Charakter ist, wenn man keine Probleme löst, sondern nur überall irgendwelche Sticker draufklebt. Sorry, aber keine Ahnung, es ging für mich einfach nicht. Und was ich eben oft höre, der Film sei so wahnsinnig kreativ, dass sogar in diesem Film Steine miteinander reden würden. Ich glaube, sie reden ja nicht mal, sondern sie kommunizieren halt. So ja, okay, man kann halt super viel in einen Film packen und dann sieht es auch noch sehr, sehr viel aus. Ist es deswegen aber wirklich, wirklich außergewöhnlich? Das finde ich eben nicht. Trotzdem, ja, wenn der Leute so begeistern kann, wie er es eben tut, sei es dem Film gegönnt. Bei mir klappt es eher nicht.
Ich find's wahnsinnig erschöpfend, einfach nur sich das anzusehen und auch für nichts und wieder nichts. Also ich werde da permanent beballert mit Eindrücken und ja, es passiert alles überall gleichzeitig. Aber was passiert denn da? Letztendlich ist es doch wahnsinnig schlicht gestrickt. Der fängt ja spannend an. Ich finde so diesen ersten Akt sehr klug, wie der diese Multiversen-Geschichte überhaupt eingeführt wird. Nämlich die wird ja eingeführt über das Steuersystem und die Frage, welche Identitäten erfinden wir uns da eigentlich, um in diesem System zu bestehen, wie verkaufen wir uns, das sind Sachen, da denke ich mir, ja, bitte knüpft da an und es ist ja beibehalten, diese Ebene, das ist so der Unterbau, aber letztendlich schwenkt er doch dann völlig ab und erzählt mir dann doch wieder nur, na, es liegt halt an der familiären Aussöhnung und diese systemische Frage wird dann wieder im kleinen Kreis der Familie gelöst und zum Schluss haben sich dann alle wieder lieb und dann können wir sagen, ja, das System ist kacke, aber wenigstens mögen wir uns alle wieder, dann denke ich mir, das ist mir zu wenig dafür, diese ewige Kämpferei, die da im Mittelteil stattfindet, die dann auch gar nicht mal so viel Varianz da reinbringt, also ich finde auch hier wieder, das war ja auch das Problem bei diesem Doctor Strange Multiversumsfilm, dass man da wahnsinnig viele spannende ästhetische und formale Spielereien angeteased bekommt in diesen schnellen Schnittgeflacker, aber das im Großteil der Handlung findet das dann eben nicht statt, sondern das ist nur so ein Eindruck von vielen, weil man sich dann doch nicht traut, da mal eine längere Zeichentricksequenz zum Beispiel einzubauen, die uns da ganz kurz präsentiert wird. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, der aktuelle Ant-Man and the Quantumania ist der interessantere Multiversenfilm, weil da wird zum Schluss wirklich was Subversives angestrebt.
Was denn? Oder ist das
MCU-Spoiler? Ja, das stimmt, das habe ich jetzt so angeteased. Ant-Man ist im Grunde genommen für mich ein Film, der diese ganze große Illusion, in die sich da auch die Familie reinbegibt, um so eine Erlösungs- und Befreiungsfantasie auszuleben und sich damit selbst zu finden, auch wieder, das wird zum Schluss mit einem großen Unbehagen und einem Fragezeichen versehen, nämlich wenn wir wieder im Hier und Jetzt in unserer Welt ankommen und das wird mit einem Bruch aufgeladen, natürlich werden wir dann auf die fünf weiteren Filme vertröstet, die dann demnächst kommen werden. Aber da dachte ich mir zum ersten Mal wieder bei Marvel, okay, da kann man anknüpfen. Das ist eine spannende Wendung gewesen für diesen dann doch recht hanebüchenden Plot wieder.
Ich sitze oft im Kino und fühle mich einfach disconnected. Geh rein, denkst du, so, ach ja, super, okay, das ist ja der mega gelobte Film von allen, das muss ja super sein. Und dann kommen diese ganzen Dildo-Jokes und dann setze ich auf den Dildo drauf. Das wäre ja krass, das ist so ein, das wäre ja krass, wenn man sich jetzt einen Dildo in den Arsch stecken würde. Das ist ja, halt, weiß voll. Ich nicht. Wow, weil dann geht direkt ein anderes Multiversum auf, weil das so eine crazy Idee wäre. So. Also ja, ich kann den voll wertschätzen für viele Sachen so, aber ich saß da drin und hatte schon komplett genervt einfach. Aber wir haben darüber geredet so, ne? Ich ja, habe ihn nicht nochmal jetzt geschaut und dann nochmal nachgesucht. Ich fand ein paar Ideen davon ganz gut und fände auf jeden Fall das nicht schlecht, wenn das ein bisschen Schule macht, ja, einfach vielleicht ausgefallenere Ideen so im Kino umzusetzen und vielleicht, also wenn jetzt mit sowieso viele, gut, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man so oft nominiert ist bei den Oscars, oder? Dann gewinnt man meistens irgendwann nur so einen oder so, wenn man so mega viele Nominierungen hat, aber es ist nicht so schlecht, wenn auch A24 mehr Geld in solche Projekte, glaube ich, steckt. Und dieses hier hat mir jetzt nicht so sonderlich gut gefallen. Wir wollten ja noch Preise verleihen, ich will die Folge trotzdem nicht krass überreizen, aber wir haben abstimmen lassen oder ich und bei uns sind für den besten Film. Oder wollt ihr noch kurz sagen, was ihr denkt, was gewinnt? Nee, ich würde sagen, wir machen das gar nicht. Dieses Jahr tippen wir hier nichts. Wir schauen uns das einfach an. Ich habe nämlich auch keine Prognosen oder so gelesen. Wenn die Cuts-Community diese besten Filme wählen könnte, dann wären nominiert The Banshees of Inisherin, RRR, Memoria, Pacifiction, After Sun, Bones and All, The Menu, Everything Everywhere All at Once, Nope und Tar. Und bei uns geht der Cutty an After Sun von Charlotte Wells, der Film, der ja ganz am Anfang von unserem Turnier rausgeflogen ist, letztes Jahr oder am Ende des Jahres gegen Petite Maman, aber hier jetzt seinen späten Ruhm bekommen hat. Ich finde, das ist doch ganz okay, oder?
Ja, es ist eine Schande, dass Charlotte Wells nicht als Regisseurin nominiert ist. Also ich glaube, das ist für mich das größte Ärgernis dieser gesamten Verleihung, aber wahrscheinlich hat man da so wieder diese altbackene Ansicht, er ist so eine junge Regisseurin und die hat bislang so ein, zwei Indie-Filme gemacht, die muss ich ja erst noch behaupten in Hollywood oder so ähnlich. Keine Ahnung, was da dahinter steckt. Es ist mir ein einziges Rätsel, warum dieser Film nicht in mehr Kategorien nominiert ist. Mhm.
Ja, da kann ich vielleicht noch den Cutty für die beste Regie hinterher schmeißen. Da waren bei uns nominiert Albert Serra für Pacifiction, Martin McDonagh für The Banshees of Inisherin, Charlotte Wells für After Sun, Todd Field für Tar und Park Chan-wook für Decision to Leave, der, glaube ich, auch recht leer ausgegangen ist bei den Nominierungen hier so. Und bei uns geht der Cutty an Charlotte Wells für After Sun. Also hier zumindest auch Gerechtigkeit. Bei den richtigen Oscars sind Martin McDonagh, Todd Field, Ruben Östlund und die Daniels und Steven Spielberg. Also hier nicht so, naja, die Daniels sind so ein bisschen Überraschung hier vielleicht, ja.
Ja, es rührt mich zu Tränen, dass Nope auf jeden Fall nominiert ist. Und ich finde es noch ganz interessant, dass The Menu dabei ist, der eigentlich meiner Meinung nach ein anderer Take auf Triangle of the Sadness ist, weil er eigentlich ein ähnliches Setup hat und auch diesen glossy Look.
Ja, ich habe nämlich eine Folge Feuer und Brot, dieser feministische Popkultur-Podcast von Alice Hasters und Maxi Hecke geschnitten. Ich bin da quasi Audio-Producer und die hat eine ganze Folge über dieses ganze Phänomen dieser reichen Satire, das wir irgendwie gerade haben, wo genau The Menu, Triangle of Sadness, White Lotus und noch irgendwas, glaube ich, besprochen wurde. Aber ja, das würde, glaube ich, jetzt zu weit gehen. Ich finde The Menu da auf jeden Fall. Also ob man das so gut findet, wie der Film das verhandelt, ist die Frage, aber er bietet auf jeden Fall mehr an, so als Triangle of Sadness, wie es vielleicht zu lesen ist. Vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz ins Schauspiel. Ich hatte mir gedacht, wenn wir einen Preis vergeben, dann tun wir es der Berlinale gleich und heben die Gendertrennung auf und heben auch diese Hauptdarsteller-Nebendarsteller in Trennung auf und vergeben einfach zwei Preise. Ich kann ja mal sagen, wer hier einfach so für Schauspiel nominiert ist, vielleicht könnt ihr nochmal kurz sagen, also bei den richtigen Oscars, wen ihr da gut fandet und wer da irgendwie heraussticht. Wir haben Brendan Fraser für The Whale, Austin Butler für Elvis, Colin Farrell für Banshees of Inisherin, Bill Nighy für Living, Paul Mescal für After Sun. Und bei den Frauen Andrea Riseborough für To Leslie, das war ja so dieser kleine Skandal, Michelle Williams für The Fablemans, Kate Blanchett für Tar, Ana de Armas für Blonde und Michelle Yeoh für Everything Everywhere All at Once.
Tja, ich weiche ein bisschen vom Thema ab, aber ich will eigentlich nochmal Carrie Condon von der Kategorie der Nebendarstellerinnen hervorheben aus Banshees of Inisherin, weil das für mich eine exzellente Leistung ist, die mir aufgefallen ist. Von den Nominierten als Hauptdarsteller innen, ja, gab es für den Film Blonde ja genug Bashing eigentlich, obwohl ich die Leistung auch exzellent fand. Also mal sehen.
Ich finde es total schwer, gerade in den Nebenrollen da Favoriten auszumachen dieses
Ich lese
Mal.
sie nochmal kurz vor: Brandon Gleeson für Banshees, Brian Tyree Henry für Causeway, Judd Hirsch für die Fablemans, Barry Keoghan für Banshees, Kehoe Kwan für Everything Everywhere All at Once und bei den Frauen Angela Bassett, Black Panther, Carrie Condon, Banshees hast du gerade schon angesprochen, Jamie Lee Curtis für Everything Everywhere All at Once, Stephanie Hsu für Everything Everywhere All at Once und Hong Chau für The Whale.
Ja, die sind sicher, alle haben ihre Rollen auf ihre Art und Weise
Gespielt,
beeindruckend.
ja. Und das
Haben
war's.
ihre, alle haben ihre
Sind
Rolle gespielt,
angetreten.
darauf können wir uns einigen. Ich glaube, dass bei den Männern Brandon Fraser gewinnt und dass Cate Blanchett gewinnt. Ich finde, das kann ich vielleicht nur sagen, bemerkenswert, dass Bill Nighy nominiert wurde. Den Film habe ich in Venedig auch gesehen letztes Jahr und der hat da eigentlich
Das
gar
ist ein
nicht so viel.
Ikiho-Remake, ne? Ist es nicht so? Ja.
Genau, das ist ein Remake, das viel kürzer ist, aber trotzdem auch nicht so wirklich Neumann. Ich hatte auch meine Probleme mit dem Film, aber Bill Nighy hatte eigentlich gar nicht so viel zu tun. Und ich glaube, das ist genau seine Stärke. Also der sitzt da die meiste Zeit nur und guckt grimmig und grummelt so ein bisschen was, aber dann gibt es so einen Moment, da singt er ein Lied in einer Bar mit so ganz brüchiger Stimme. Und das ist natürlich so ein großer Oscar-Moment. Und dann denke ich, ja, das ist doch beachtlich, dass man diese Leistung dann hier nominiert, obwohl sie dann auch im späteren Verlauf des Films immer weiter in den Hintergrund gerät. Aber er hat da aus sehr wenigen Auftritten sehr viel gemacht.
Ja, finde ich auch irgendwie ganz interessant, dass das Projekt. Seid ihr, das ist noch natürlich für uns kleine Film-Nerds eine interessante Kategorie, bester fremdsprachiger Film, im Westen nichts Neues, da haben wir ihn wieder. Wir sind wieder, wer auch da, sind wir, wir haben die Doppelnominierung, also da und beim richtigen besten Film. Dann Argentina 1985, The Quiet Girl, Close und Eo. Eo habe ich jetzt noch endlich gesehen, der Film mit dem Esel. Ich war erstaunt über die visuelle Ebene von diesem Film. Also, dass das so Trip-Disco-mäßig ist, hat mir ganz gut gefallen eigentlich so. Müsste ich aber jetzt noch länger drüber nachdenken und sonst natürlich im Westen nichts Neues gesehen. Habt ihr da noch irgendwas geschaut von oder so?
Ja, also ich habe im Westen nichts Neues, Close und Eo gesehen, Quiet Girl und Argentina nicht. Ich finde die alle drei solide. Würde ich das ganz schnell zusammenfassen. Ich habe mit allen so meine Probleme. Bei Close zerfällt für mich die zweite Hälfte so stark. Westen nichts Neues haben wir besprochen. Eo finde ich schade, dass er das dann doch nicht schafft, da wirklich sich von dem menschlichen Blick zu verabschieden. Aber ja, also
Ja,
sicherlich
ich
auch
weiß,
ein
was du meinst. Ich
beeindruckendes
dachte mir
Werk.
auch, manchmal ist es mir dann doch so irgendwie so zu viel Gerede. Ich hätte es fast, vielleicht hätte ich es interessant gefunden, wenn man die Menschen auch gar nicht verstanden hätte oder sowas, wie auch der
Ja,
Esel. Ja,
und das ist auch so komisch, so mythisch aufgeladen die ganze Zeit. Und dann bringt er da so menschliche Märchenmotive mit rein, wenn es an den Gruselwald reingeht. Also da hat mich so ein bisschen was gestört. Aber ja, also in der Kategorie fehlt mir Decision to Leave eindeutig. Das hätte ich mir da gewünscht. Und ansonsten denke ich, dass im Westen nichts Neues das gewinnen wird.
Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Dann kann ich ja hier mal den Cutty verleihen für den besten internationalen Film. Da sind nämlich bei uns nominiert RRR, im Westen nichts Neues, Decision to Leave, The Worst Person in the World und Wheel of Fortune and Fantasy macht nochmal ein Comeback. Bei uns war übrigens die Sache Deutschlandstart und die letzten 12 Monate. Ne? Also sie überschneidet sich nicht ganz mit den Oscars. Aber ich finde es schon interessant, wie oft es sich dann doch überschnitten hat. Also ich hatte zum Beispiel nicht erwartet, dass bei unserer Community im Westen nichts Neues hier überhaupt reinkommt in diese Kategorie. Und hier gewinnt dann Park Chan-wook natürlich mit Decision to Leave. Also diesen Preis, das ist ganz schön. Also für jeden Snub bei den Oscars können wir immer sagen, wir haben ihn ja dann den Preis
Wir hatten ihn.
gegeben. Wir hatten ihn ja. Ich kann auch mal sagen, bei Schauspiel, da müsste man vielleicht auch dann 10 Nominierte vielleicht nennen, wenn man Haupt- und Neben zusammenschmeißt. Aber bei uns waren nominiert Cate Blanchett für Tar, Colin Farrell für The Banshees of Inisherin, Paul Mescal für Aftersun, Ana de Armas für Blonde und Michelle Yeoh für Everything Everywhere All at Once. Ich glaube, damit sind wir gleich. Also ich glaube, die sind alle auch für einen Oscar nominiert und bei uns gewinnen hier Cate Blanchett und Colin Farrell. Also keine so große Überraschung. Colin Farrell übrigens die der Name, mit dem die meisten Leute Schwierigkeiten hatten, ihn zu schreiben, kann ich jetzt noch sagen. Weil ich bin ja nicht Profi, das heißt, ich muss dann immer bei diesem Google Sheet halt hinten, also nicht abzählen, das nimmt es schon so ein bisschen ab, aber nicht für unterschiedliche Schreibweisen. Und da bei Colin Farrell habe ich wirklich alles gesehen und auch selber schon wahnsinnig oft falsch geschrieben. Aber das ist auch noch ein kleines Detail. Gut, ich würde sagen, gibt es noch irgendwas, wo ihr sagt, da müssen wir jetzt drüber reden bei den Nominierten, bei den Kategorien, die hier sonst noch so sind? Ist euch irgendwas aufgefallen? Ich finde interessant, dass RRR, weil der, glaube ich, auch bei uns trotz Sympathie leer ausgegangen geht bei den Kattis, hier auch, glaube ich, nur bei den Oscars für den Song nominiert ist, für Nato Nato. Und es wird auch eine Performance dieses Songs geben bei den Oscars. Und das finde ich irgendwie ganz interessant, dass man diesen, diesen eigentlich großen Erfolg dann so hat. Ich hoffe, die gewinnt den Song wenigstens. Auch wenn ich sagen muss, dieses Lady Gaga-Lied nach Top Gun wirklich oft gehört habe. Das gebe ich auch noch zu. Aber ich hoffe wenigstens, dass da Rajamouli und Crew da noch den Preis irgendwie mit nach Hause nehmen können. Obwohl das so ein bisschen abgestraft ist, finde ich, für diesen Film, von dem man ja halten kann, was man will, dann nur diesen Songpreis irgendwie zu bekommen. Finde ich fast ein bisschen... Finde ich frech. Ich finde, man hätte ihn da auch bei Regie oder so nominieren können, ja.
Also ich halte auch von dem Film, was ich will, und muss sagen, dass das mit der Musik schon gut so ist. Also ja, ich vermisse ihn in keinen anderen Kategorien. Ja, sorry.
Ich auch nicht. Also da treffen wir uns. ich finde es auch, also wahrscheinlich hätte man ihn nominieren können, wenn sowas wie Top Gun auch nominiert ist, dann hätte man den da sicherlich auch mit reinbringen sollen, aber so rein aus künstlerischer Sicht finde ich jetzt nicht, dass der als bester Film oder so ausgezeichnet werden sollte. Ich finde das bei den Songs, bei der Musik eine Frechheit, dass dann nicht Richie Bravo mit Amore Mio aus Ulrich Seidels Rimini vertreten ist. Das wäre meine Wahl gewesen. Da hätte ich selbst eine Kampagne gestartet wahrscheinlich, wenn der damit nominiert wäre.
Ja, er ist nominiert gewesen bei Beste Musik, bei den Kattis. Und ich würde jetzt sagen, wir gehen nicht mehr weitere Oscar-Kategorien durch, weil wir diese Folge jetzt nicht komplett überziehen wollen. Aber ich sage vielleicht noch, wer hier bei uns zumindest gewonnen hat. Ja, also ich gehe mal durch, wer gewonnen hat. Bester Animationsfilm bei uns, Puss in Boots, The Last Wish, sonst noch hier Inuo, Guillermo del Toro's Pinocchio und Belle nominiert gewesen. Hat, glaube ich, auch ganz gute Chancen, den Oscar zu kriegen. Beste Musik hat erstaunlicherweise Babylon bei uns gewonnen, fand ich irgendwie ganz interessant. Also nicht aber Rimini auch nominiert gewesen von Ulrich Seidel. The Batman noch und Banshees of Inisherin. Beste Kamera hat tatsächlich im Westen nichts Neues bei uns bei Katz gewonnen. Sonst war noch After Sun, Nope, Tar und Decision to Leave. Ich finde es interessant übrigens, Clara, du hast es schon angesprochen, dass Jordan Peele irgendwie, also der Film war ja super erfolgreich, Nope, und ist ja sicherlich auch sein sperrigster Film eigentlich so, also und vielleicht dadurch auch künstlerisch anspruchsvollster, kann man drüber streiten, haben wir auch bei Katz gemacht, aber das finde ich eigentlich interessant, dass er hier so wenig auftaucht eigentlich bei diesen Awards, weil das einer wäre, finde ich, den ich ja auch vermisse irgendwie so, diesen Namen Jordan Peele und den Film ist irgendwie nicht so oft hier zu lesen gewesen, ja. Sonst haben wir noch die Effekte an Avatar gegeben und das Drehbuch an Banshees und damit sollte es diese feierliche Verleihung gewesen sein. Aber jetzt können wir ja mal gucken im nächsten Jahr, wie machen wir es? Machen wir auch eine Nominiertenrunde vorher oder sowas? Ich glaube, ich finde es ganz gut, wenn Leute einfach eintippen und dann ist es das. Aber weil ich glaube, ich weiß nicht, man entscheidet doch dann so taktisch, oder? Also ist es nicht so dann wie die französische Präsidentenwahl bei den Oscars, dass dann, man ist ja für einen bestimmten Film, wenn man die da einreicht. Aber dann gibt's ja diese 5 Nominierten. Das heißt, dann wird man ja taktisch auch gegen andere Filme und so. Ich muss mich mal mit, wenn ihr Politikwissenschaften studiert, schreibt mir mal, warum man verschiedene Wahlgänge macht und so weiter. Würde mich interessieren, warum die Oscars dieses System haben. Merkt ihr, ich gerate mit dem eigenen prestigeträchtigen Preis jetzt ins Denken. Wie macht man das? Welche Kategorien und sowas? Das ist doch gar nicht so schlecht.
Wichtig ist jetzt erstmal für diese Runde, wenn wir die Awards dann verschicken, dass wir Colin Farrell auf dem Adressfeld richtig schreiben, dass er dann auch ankommt.
Dass der Award auch ankommt, ja. Und vom Zoll nicht, was natürlich ein riesiges Messer, die Statue vom Zoll nicht irgendwie einpacken wird, ja. Gut, wie immer ist die Oscar-Folge komisch und wird seltsam zu Ende gestolpert, auch in diesem Mal. Ich nehme mir jedes Mal vor, diesmal machen wir das smoother, aber nein, es geht nicht so richtig, es muss ein bisschen chaotisch sein. Habt ihr noch was zu sagen zu dieser Verleihung? Sonst lesen wir uns im Chat und ja, denken uns danach, schreiben uns dann, wow, was war das denn? Krasses.
Ich freue
Ja,
mich auf
genau so
Jimmy
macht man
Kimmel,
es.
wie gesagt, aber sonst
Aber der hat der das
ist
nicht schon
alles
dreimal
gesagt.
gemacht oder so? Ich glaube, deine Freude ist komplett unbegründet. Also, das ist eine
Ja,
schnarchige,
absolut.
absolut schnarchige Art, die Oscars zu moderieren. Wirklich, das ist nichts Tolles.
Auch wenn ich mich zurückerinnere, das letzte Mal, als er nominiert hat, ich glaube, das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass da einmal so Schokoriegel von der Decke gefallen sind. Aber mehr auch nicht.
Ist er nicht mit
Aber
den
na,
Leuten auch in
schauen wir
dieses
mal.
Kino gegangen, wo sie dann in das
Ja,
Kino da
stimmt,
sind
mit
und
der
dann,
Hotdog-Kanone.
ja, genau, das war doch auch Kimmel, oder nicht? Naja.
Ja, doch, da, siehst du, da haben wir schon zwei, was woran wir uns zurückerinnern. Das haben andere Hosts nicht
Ja,
geschafft.
das stimmt, ja.
Wenn es auch schrecklich war, aber das sei jetzt mal dahingestellt.
Gut.
Super.
Dann haben wir es. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das war unsere Oscar-Sendung und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, ciao.
Ciao.
Tschüss.